Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Propheten Sacharja in Kapitel 3, die Verse 1 bis 10. Sacharja Kapitel 3, ab Vers 1. Und wir hören Gottes lebendiges Wort. Und er, Gott, ließ mich den Hohenpriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen: Nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er: Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Heerscharen: Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Höre doch, Jeschua, du hoher Priester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. An jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter dem Weinstock und unter den Feigenbaum. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wenn schon der oder die das nicht schafft, wie soll ich das schaffen? Wahrscheinlich kennst du den Gedanken. Vielleicht planst du eine Renovierung an Haus oder Wohnung, aber plötzlich erfährst du, dass ein ausgebildeter Handwerker letztens an einem ähnlichen Projekt gescheitert ist. Vielleicht träumst du von einer Radtour, aber dann hörst du, wie ein erfahrener Sportler auf halbem Weg aufgegeben hat. Vielleicht liegt eine schwere Prüfung vor dir und wenige Tage vorher erfährst du, wie eine Freundin, die immer viel bessere Noten hatte als du, durchgefallen ist. Wenn schon der oder die das nicht schafft, wie soll ich das schaffen? Diese Frage stellt sich auch in unserem Abschnitt heute. Und zwar in Bezug auf die Gemeinschaft mit Gott. Wer schafft es überhaupt, Gemeinschaft mit Gott zu haben? Und wenn es jemand schafft, wie soll ich das schaffen? Beim letzten Mal hatten wir uns die ersten Verse des Buches Sacharja angeschaut. Sacharja hatte den Israeliten erklärt: Auch wenn euer Leben äußerlich viel anständiger ist als das eurer Vorfahren vor der babylonischen Gefangenschaft, Buße habt ihr genauso nötig wie sie. Nach dieser Einleitung bekommt der Prophet dann 8 Visionen oder Nachtgesichte, so nennt man das. Wenn man sich jetzt fragt, was ist das? Diese Visionen, diese Nachtgesichte, die kann man am besten mit Träumen vergleichen, durch die Gott dem Sacharja etwas kommuniziert. Es sind Dinge, die hat nur der Prophet gesehen. Dinge, durch die Gott diesem Propheten und dadurch seinem Volk, seinen Kindern etwas sehr Wichtiges mitteilen möchte. Es sind Bilder oder wir könnten fast sagen, wie so eine Art Videos, durch die Gott seinem Volk eine geistliche Botschaft vermittelt. Und diese 8 Visionen, die der Prophet Sacharja bekommt, die finden wir in den Kapiteln 1 bis 6. Und wir werden uns in unserer Reihe nicht alle diese Visionen anschauen, sondern nur 2 von denen. Heute ist es die 4. dieser 8 Visionen in Kapitel 3. Hauptperson in dieser Vision, das habt ihr festgestellt, ist der Hohepriester Jeschua oder in manchen Übersetzungen auch einfach Josua. Und wie wir in jeder Predigt zu Haggai und Sacharja gesehen haben, Teile des Volkes Israel waren eben vor knapp 20 Jahren zurückgekommen nach Jerusalem aus der Gefangenschaft. Und sie waren jetzt damit beschäftigt, ihre Tempel wieder aufzubauen, ihren Tempel wieder aufzubauen, ihre Häuser wieder aufzubauen. Und dabei wurden sie hauptsächlich von zwei Männern angeführt, die das Sagen hatten, die die Richtung vorgaben. Das eine war Zerubabel, der weltliche Anführer. Und das andere war Jeschua, der geistliche Anführer, der oberste Priester. Ja, sie hatten sozusagen eine Art König und eine Art Oberpastor, der geistliche Anführer Jeschua. Und um den geht es heute. Schon sein Großvater war damals, lange vor der Gefangenschaft, schon Hohepriester gewesen. Er selbst war in der Gefangenschaft geboren und viel mehr wissen wir nicht über ihn. Und die Frage ist, was war Jeschuas Aufgabe als Hohepriester? Die Priester und ganz besonders der Hohepriester, die standen zwischen den Menschen und Gott. Ja, auf der einen Seite müssen wir uns vorstellen, steht der heilige Gott. Und auf der anderen Seite stehen wir unheilige Menschen. Und vor allem durch Opfer hatten die Priester jetzt die Aufgabe, die unheiligen Menschen vor Gott irgendwie heilig zu machen, damit sie, obwohl unheilig, mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben können. Priester waren also so eine Art Brückenbauer zwischen Gott und den Menschen. Das Problem war, jetzt waren aber auch die Priester nur Menschen. Deswegen gab es ausführliche und äußerst komplizierte Reinigungsregeln für die Priester, damit sie überhaupt das Recht hatten, vor Gott zu stehen. Denn als Vermittler zwischen Gott und den Menschen dürfen sie ja nicht so unheilig sein wie andere Menschen, sonst funktioniert das mit dem Vermitteln ja nicht. Sonst gehören sie ja ganz auf die Seite der Menschen. Die Priester, also hier vor allem Jeschua, die waren dafür zuständig, die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und das Problem, was es dabei gab zwischen Gott und den Menschen, nämlich die Sünde aus dem Weg zu schaffen, das war ihre Aufgabe, das war ihr Beruf. Aber wie wir heute in dieser Vision hier sehen, die Sache mit der Gemeinschaft mit Gott und den Priestern, das war ganz schön schwierig. Es war gar nicht so einfach. Und so ist mein Thema für heute Gemeinschaft mit Gott und wir wollen uns drei Dinge dabei anschauen bei der Gemeinschaft mit Gott. Das Erste, was wir sehen werden, ist, Gemeinschaft mit Gott gibt es zunächst nicht einmal für die Gerechtesten. Zweitens, die Gemeinschaft mit Gott gibt es doch, aber nur wegen geschenkter Gerechtigkeit. Und das Dritte, was wir sehen werden, Gemeinschaft mit Gott gibt es nur durch den Gerechten. Also Gemeinschaft mit Gott gibt es zunächst nicht einmal für die Gerechtesten, gibt es doch wegen geschenkter Gerechtigkeit und gibt es nur durch den Gerechten. Wie gesagt, Jeschuas Beruf als Hohepriester war es, zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln. Die Gemeinschaft zwischen Gott, mit Gott für alle Israeliten möglich zu machen. Und schon gleich zu Beginn der Vision sehen wir, dass es da ein Problem gab. Vers 1. Und er, Gott, ließ mich, Zacharja, den Hohepriester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Und hier begegnen uns die drei Hauptpersonen. Erstens Jeschua, den haben wir heute schon kennengelernt. Dann zweitens Satan, den gefallenen Engel, den Widersacher Gottes, den man auch den Teufel nennt. Und drittens Gott selbst, beziehungsweise den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn ist manchmal eine etwas schwierig zu greifende Person, aber immer wenn er auftaucht, sind Gott und der Engel des Herrn fast austauschbar, da der Engel des Herrn immer in Gottes Auftrag spricht und handelt. Das heißt, drei Personen haben wir heute: Jeschua, den Teufel und Gott. Zacharja sieht jetzt in seiner Vision Jeschua vor Gott stehen. Soweit so gut. Das war sein Beruf. Man sagte über die Priester immer wieder, dass sie vor Gott stehen. Denn sie waren ja die Vermittler zwischen den Menschen und Gott. In 5. Mose 10, Vers 8 finden wir zum Beispiel eine Jobbeschreibung für die Priester und da heißt es, ihre Aufgabe ist es, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen, vor dem Herrn zu stehen, ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen bis zu diesem Tag. Das war also die Aufgabe der Priester. Aber anstatt dass Jeschua jetzt vor Gott steht und das, was eigentlich sein Beruf war, tut, nämlich für das Volk Gottes, vor Gott eintritt, sagt er erstmal einfach gar nichts. Er steht einfach nur da. Und stattdessen redet der Satan und er klagt Jeschua an. Wir wissen nicht genau, was er gesagt hat, aber vermutlich sowas Ähnliches wie Gott. Ganz ehrlich, den da suchst du dir aus, um ein Vermittler zwischen dir und deinen Kindern zu sein? Ist das dein Ernst? Guck ihn dir doch an, was für ein Versager. Der ist doch genauso sündig und unheilig wie alle anderen auch. Gott, mach dich mit ihm doch nicht lächerlich. Soweit der Satan. Und das Bittere ist, er hat vollkommen recht. Vers 3. Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Die unreinen Kleider, die sind ein Symbol für Jeschuas Herz. Die Botschaft ist klar. Jeschuas Herz, seine Worte, Gedanken und Taten waren alles andere als rein. Sie waren schmutzig vor lauter Sünde. Und als Zacharja das so sah, da muss er geschockt gewesen sein. Wir müssen uns ja mal reinversetzen. Seine Gedanken gingen vermutlich in die Richtung, wenn nicht einmal Jeschua heilig vor Gott erscheinen kann, welche Hoffnung haben wir normalen Menschen denn dann? Wenn nicht mal er es schafft, vor Gott zu erscheinen und für uns die Brücke zu bauen, wer soll denn dann zwischen Gott und uns vermitteln? Und das ist mein erster Punkt. Gemeinschaft mit Gott gibt es zunächst nicht einmal für die Gerechtesten. Wenn nicht einmal der das schafft, wie soll ich das schaffen? Ja, mit der Frage hat die Predigt begonnen und das gilt für Bauvorhaben, für sportliche Projekte, für Prüfungen. Aber ehrlich gesagt, in all diesen Fällen ist es schade, wenn es dann nicht funktioniert, wenn der Profi es nicht schafft und wir es dann auch nicht schaffen. Ist schade, aber verschmerzbar. Wenn wir es allerdings nicht zu Gott in seine Gemeinschaft schaffen, dann ist es eine Katastrophe. Denn diesmal geht es um Leben und Tod, genauer um ewiges Leben und ewigen Tod. Ewige, herrliche Gemeinschaft mit Gott oder ewig den Zorn Gottes tragen. Und hier in dieser Vision versagt der vermeintlich Gerechteste, der Beste von allen, Jeschua, der hohe Priester. Der Satan klagt ihn an und er hat vollkommen recht. Wir wissen nicht viel über diesen Jeschua, die Bibel erwähnt ihn häufig, aber sagt uns wenig über seinen Hintergrund. Aber wir können davon ausgehen, dass er eigentlich ganz gewöhnlich war. Er hat vermutlich seine Arbeit recht ordentlich gemacht. Es gab in der Vergangenheit hohe Priester, die waren Götzendiener, das war er nicht. Er war vermutlich jemand, der sein Amt wirklich ernst nahm. Aber, und das ist das riesige Problem, er war eben Sünder, wie alle anderen Menschen auch. Wenn nicht einmal der das schafft, wie soll ich das schaffen? Das war die Frage für Zacharja und für den Rest des Volkes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du geistliche Vorbilder. Jemanden, den du kennst, vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht auch außerhalb, jemand, der Christ ist, und wo du sagst, so wie diese Person lebt, ist es wirklich vorbildlich. Das gefällt Gott. Und jetzt stell dir diese Person mal vor, wie sie dort vor Gott steht, an der Stelle Jeschuas. Und der Satan klagt diese Person vor Gott an, und diese Person steht da und sie hat nichts in der Hand, außer ihre schmutzige Kleidung am Körper. Und auch bei dieser Person hat Satan mit seiner Anklage vollkommen recht. Und da stellt sich natürlich auch für uns die Frage, wenn schon dieser vorbildliche Christ das nicht schafft, wie soll ich das jemals schaffen? Überraschenderweise zeigt sich Gott vom Satan unbeeindruckt, obwohl der Satan eigentlich recht hat. Vers 2, da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Ja, der Satan hat recht. Und trotzdem weist ihn Gott knallhart in die Schranken. Satan, erstens habe ich Jeschua und alle meine Kinder, für die er zuständig ist, erwählt. Ich habe mich vor Grundlegung der Welt für sie entschieden und du kannst jetzt nicht einfach kommen und das rückgängig machen. Und zweitens, ich habe sie nicht nur mal erwählt, ich habe sie jetzt auch vor kurzem wie einen Brandscheit aus dem Feuer gerissen, sagt Gott. Was meint er mit diesem Bild? Ich habe sie wie einen Brandscheit aus dem Feuer gerissen. Er meint die Errettung aus der Gefangenschaft. Das Volk war verschleppt worden. Es war in eine riesige Krise geraten, wie ein riesiger Großbrand. Und doch hatte Gott sie durch dieses Feuer bewahrt und jetzt sogar zurückgebracht. Ja, und wenn die Leute jetzt zurück waren in Jerusalem, dann waren Teile der Stadt vermutlich wieder aufgebaut, andere aber auch noch nicht. Das heißt, man ging durch manche Straßen, rechts und links, Trümmerhaufen, überall Brandflecken. Und hier und da dürften so angekokelte Holzreste so aus den Trümmern geragt haben. Balken und Bretter und Dachlatten. Ja, das Holz war irgendwie noch da, aber man sah die Spuren von Feuer da dran. Und Gott sagt, genauso ist Jeschua und das Volk nach der Gefangenschaft. Ziemlich angekokelt, aber immer noch da. Noch da, weil Gott sie aus dem Feuer des Gerichts rausgerissen hatte. Vers 2 Ende, ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Und wir sehen in diesem Vers hier übrigens auch, dass es um viel mehr geht als nur die Person dieses Jeschua. Denn wir müssen erstens bedenken, das haben wir auch schon gesehen, der Hohepriester stand vor Gott, aber stellvertretend für das ganze Volk. Das heißt, immer wenn der Hohepriester arbeitet oder Dienst tut, da tut er es für das gesamte Volk. Und zweitens spricht Gott hier in Vers 2 nicht über Jeschua, den er erwählt hat, sondern über ganz Jerusalem. Und das ist ein Codewort für das ganze Volk. Gott hat das Volk erwählt und er hat es aus dem Feuer der babylonischen Gefangenschaft herausgerissen. Und deswegen soll Satan mal schön den Mund halten. Aber da gibt es immer noch unser Problem. Denn da ist Gott und Gott ist heilig. Er kann gar nicht mit unheiligen Menschen Gemeinschaft haben. Wir haben ja gesehen, der Teufel hat eigentlich recht. Das ist die Tragik. Und wie geht Gott jetzt mit diesem Problem um? Und die Antwort, die wir sehen, ist, Gott schenkt dem unheiligen Jeschua Heiligkeit. Er schenkt dem ungerechten Jeschua Gerechtigkeit. Und das ist mein zweiter Punkt, Gemeinschaft mit Gott gibt es doch, wegen geschenkter Gerechtigkeit. Vers 4. Und er, entweder Gott oder der Engel des Herrn, begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu Jeschua sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Plötzlich trägt Jeschua richtig schöne weiße Kleider. Kleider, mit denen er endlich vor Gott stehen darf. Aber er hat sie sich nicht selbst ausgesucht. Er hat sie sich auch nicht verdient. Er bekommt sie geschenkt. Und wie wir gesehen haben, in dieser Vision stehen die Kleider für die Gerechtigkeit, beziehungsweise die schmutzigen Kleider für die Ungerechtigkeit. Jeschua, der Beste von allen, der Hohepriester, der Gott noch am nächsten war. Selbst für ihn reichte es nicht. Seine Kleider waren schmutzig. Aber dann, was für eine Wendung. Gott zieht ihm seine schmutzigen Kleider aus und zieht ihm saubere Kleider an. Nicht nur das sind nicht einfach so ganz einfache, saubere Kleider, sondern sogar Festkleider. Und ich weiß nicht, was Zacharja vorging, als er den Jeschua da in unreinen Kleidern sah. Ja, vermutlich, haben wir ja gesehen, war er völlig am Boden. Wenn der das schon nicht schafft, wie soll ich das dann schaffen? Und plötzlich jetzt die 180-Grad-Wendung. Gott schenkt neue Kleider. Gott schenkt seine eigenen Kleider. Er schenkt seine eigene Gerechtigkeit einem eigentlich ungerechten Menschen. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was Zacharja dachte, als er die schmutzigen Kleider sah, aber wir wissen, was er dachte, als er jetzt die Festkleider sah. Er mischt sich nämlich jetzt mitten in diese Vision ein und redet selbst. Vers 5. Und ich habe geboten. Eigentlich steht hier nur, und ich, also ich, Zacharja, sagte. Dann was sagte ich, Zacharja? Man setze einen reinen Kopfbund auf seinen Kopf. Ja, Zacharja war offensichtlich dermaßen begeistert von dem, was er da sah, dass er in die Vision reinplatzte. Ja, das ist fast so, wie wenn du einen Film schaust, da gibt es eine Szene und du bist so ergriffen von dem, was da passiert, dass du am liebsten in den Fernseher reinklettern würdest, um daran teilzunehmen. Das geht natürlich nicht, aber hier in der Vision ging das offensichtlich. Zacharja ist jetzt in der Vision drin. Und er fordert, Jeschua soll auch auf seinem Kopf etwas Neues bekommen. Und tatsächlich trugen die Hohepriester auch etwas auf ihrem Kopf. Das gehörte zu ihrer Dienstkleidung. Und Zacharja wünscht sich jetzt, dass der ganze Hohepriester neue, schöne Kleidung trägt. Also auch auf dem Kopf. Und Zacharjas Bitte wird erfüllt in Vers 5 in der zweiten Hälfte. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Jesaja war deswegen so von Freude erfüllt, weil, wie wir gesehen haben, Jeschua, der hohe Priester, stand ja stellvertretend für das ganze Volk. Zacharja wusste, der steht auch für mich. Es gab jetzt nicht nur Hoffnung für Jeschua persönlich, sondern auch für Zacharja und für alle anderen. Und diese Hoffnung ist übrigens auch heute, 2500 Jahre später, deine einzige Hoffnung. Deine einzige Hoffnung. Auch du stehst zunächst einmal wie Jeschua mit schmutzigen Kleidern vor Gott. Ungerecht und unheilig vor dem heiligen und gerechten Gott. Und dort klagt der Satan dich an. Erinnert Gott pausenlos im übertragenen Sinne, also an deine schmutzigen Kleider, an dein schmutziges Herz. In Offenbarung 12, Vers 10 lesen wir, dass der Satan uns Tag und Nacht vor Gott verklagt. Jetzt in dieser Sekunde steht der Satan vor Gott und erinnert Gott daran, dass Gott doch eigentlich mit dir gar keine Gemeinschaft haben darf. Jeschua ist keine Ausnahme. Jeschua ist wie du und ich. Gott sagt, mit Blick auf Jeschua, aber auch mit Blick auf dich, Gott, du bist doch heilig und gerecht. Mit dem oder mit der darfst du überhaupt keine Gemeinschaft haben. Aber wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann hat er dir neue Kleider angezogen. Festkleider, wie bei Jeschua. Die alten Kleider sind weg, die neuen trägst du. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist der Kern der guten Nachricht. Kleider, für die du nichts getan hast, die du dir nicht verdient hast, aber du trägst sie. Hast du Gott heute schon dafür Danke gesagt? Die neuen Kleider, die sind ein unfassbares Geschenk. Aber sie sind auch Auftrag. Du kannst jetzt nämlich nicht mehr so leben wie bisher. Vers 6 geht es weiter. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach: So spricht der Herr der Herrscher. Wenn du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst du auch mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten. Und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Es gibt immer wieder Menschen, die hören, aus reiner Gnade vergibt Gott mir alle meine Sünden. Ich muss nur an ihn glauben. Und sie denken dann, super, dann glaube ich halt und ansonsten kann ich ja dann so weiterleben wie bisher. Und die Bibel sagt knallhart Nein zu so einem Denken. Die Kleider sind umsonst, ja, aber sie verpflichten dich auch. Jeschua, du hast den Auftrag, jetzt auch heilig und gerecht zu leben. Dann werde ich dich belohnen. Dann wirst du über den Tempel und alle anderen Priester gesetzt. Im Römerbrief Kapitel 6 beschäftigt sich Paulus mit diesem falschen Denken, wo Leute sagen, wenn alles Gnade ist, dann kann ich ja machen, was ich will. Der antwortet, das geht auf gar keinen Fall. Er sagt, wie könnte jemand, der der Sünde gestorben ist, zusammen mit Jesus, noch in ihr leben? Oder um es mit unserem heutigen Bild zu sagen, wie könnte jemand, dem Gott aus reiner Gnade saubere, weiße, wunderschöne Festkleider geschenkt hat, wie könnte so jemand noch leben, als hätte er schmutzige an? Jeschua hat neue Kleidung bekommen, völlig umsonst. Aber mit den Kleidungen bekommt er einen Auftrag. Und dieser Auftrag kostet ihn sein selbstbestimmtes Leben. Als Christ hast du neue Kleider bekommen, völlig umsonst. Aber mit den Kleidern bekommst du einen Auftrag. Und dieser Auftrag kostet dich dein selbstbestimmtes Leben. Frage: Was macht eigentlich der Satan in unserer Vision mittlerweile so? Er ist ja schon eine ganze Weile jetzt nicht mehr aufgetaucht. Und die Antwort lautet, er taucht auch gar nicht mehr auf, wir erfahren es nicht. Aber wir können es uns denken. Vermutlich hat er etwas in sich hineingegrummelt. Gnade, geschenkte neue Kleider. Wo hat Gott die eigentlich her? Wem hat er die eigentlich abgenommen? Das ist doch ein billiger Trick. Alte Kleider aus, neue Kleider an. So einfach will ein heiliger Gott mit unheiligen Menschen Gemeinschaft haben. Das kann doch nicht so einfach sein. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Satan hat wieder recht. Gott kann gar nicht einfach so Kleidertausch machen. Denn er kann nicht einfach so über die Ungerechtigkeit und die Unheiligkeit von uns Menschen drüber hinwegblicken. Ich gebe euch ein Beispiel für dieses Problem. Stellt euch vor, der ist ein Bankberater und er betreut verschiedene Kunden, die sich bei der Bank für ihre Häuser Geld geliehen haben. Und da gibt es eine Familie, die er betreut, die mag er ganz besonders. Die Familie hat nicht viel Geld, dafür haben sie aber viele Kinder und sie sind dem Bankberater einfach total sympathisch. Und eines Tages bekommt der Bankberater einen Anruf von seinem Vorgesetzten. Seit einigen Monaten hat die Familie ihre Raten nicht bezahlt. Und falls sich das nicht sofort ändert, wird die Bank den Kredit kündigen, die Familie vor die Haustür setzen und das Haus zwangsversteigern. Und genau das soll der Bankberater jetzt bitte der Familie mitteilen. Bankberater ist schockiert, ruft aber die Familie an, das Ehepaar kommt und der Mann gesteht dann auch, ja, er hat seinen Job verloren, er sucht sich wirklich gerade einen neuen. Aber bis dahin kann die Familie leider nicht die Raten zurückzahlen. Sie sind verzweifelt, der Bankberater hat Mitleid, sie tun ihm wirklich leid. Was kann der Bankberater machen? Erstens, er kann seinem Vorgesetzten einfach gehorchen. Kann den Kredit kündigen, alles in die Wege leiten. Das wäre der korrekte Weg, so tragisch das für diese Familie wäre. Oder zweitens, er kann sagen, okay, danke für die Erklärung, ist okay, strengen Sie sich an, einen neuen Job zu finden und dann wird das alles schon. Das wäre zwar sehr nett, aber auch nicht korrekt. Und der Bankberater würde es riskieren, seinen eigenen Job zu verlieren. Schulden müssen bezahlt werden, da kann man nicht einfach die Augen zudrücken. Und wisst ihr, an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind in unserem Abschnitt, da wirkt es so, als würde Gott diesen zweiten Weg gehen. Die Schulden fallen einfach irgendwie unter den Tisch. Die Kleider werden einfach ausgetauscht, Schwamm drüber. So scheint es. Zurück zum Beispiel. Es gibt aber noch einen dritten Weg für den Bankberater. Ein Weg, wo der Bankberater gleichzeitig der Familie hilft und korrekt bleibt. Es ist der unwahrscheinlichste Weg von allen. Dieser Weg geht so. Der Bankberater übernimmt es von seinem eigenen Geld, den Kredit für diese Familie zurückzuzahlen. Ich bezweifle, dass es jemals auf der Welt einen Bankberater gegeben hat, der das macht. Aber Gott hat es so gemacht. Und zwar mit unserer Schuld. Er geht nicht einfach lächelnd über vorhandene Schulden hinweg, denn Schulden müssen bezahlt werden. Er beharrt darauf, dass sie bezahlt werden. Und gleichzeitig sagt er, ihr könnt sie nicht zahlen, ich zahle sie für euch. Er bleibt gerecht und heilig und gleichzeitig zeigt er sein Mitleid, seine Barmherzigkeit und seine Liebe. Und so musste Gott selbst bezahlen, weil wir es nicht können. Die neuen Kleider sind so unfassbar teuer, weil unsere alten so unglaublich schmutzig sind. Und der Preis, den Gott bezahlt hat, ist kein Geld, sondern der Preis ist sein eigener Sohn. Der einzige Mensch, der von sich aus schon saubere Kleider anhatte. Der einzige Mensch, der in sich selbst vollkommen gerecht war. Nur wegen ihm darf Jeschua und nur wegen ihm darfst du saubere Kleider tragen. Und das ist mein dritter Punkt. Gemeinschaft mit Gott gibt es nur durch den Gerechten. Vers 8. Höre doch, Jeschua, du hoher Priester. Du und deine Gefährten, die vor dir sitzen. Ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind 7 Augen gerichtet. Siehe, ich grabe seine Inschrift ein, spricht der Herr der Heerscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. In diesen beiden Versen gibt es einiges, was man auf Anhieb beim Lesen nicht gleich versteht. Geht mir auch so. Aber die wichtigen Dinge sind in diesen Versen ziemlich klar. Es sind 2 Dinge, die hier wirklich zentral stehen. Erstens, am Ende von Vers 8 lesen wir, dass jemand von Gott kommen wird. Und das Zweite, was feststeht, ist, am Ende von Vers 9, dieser jemand wird das Sündenproblem nicht nur von Jeschua, sondern von allen von Gottes Kindern lösen. Es kommt jemand und der kümmert sich um das Sündenproblem. Das ist der Punkt der beiden Verse, bei allem, was vielleicht schwierig zu verstehen ist. Und dieser jemand, der kommen wird, der wird hier in vier verschiedenen Symbolen oder Bildern beschrieben. Die sind komplizierter und die wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Erstens lesen wir in Vers 8, Jeschua und seine Gefährten, das sind vermutlich die anderen Priester, also Jeschua und sein Priesterkollegium, die werden ein Zeichen bzw. Vorbild sein für den, der kommt. Das bedeutet, der kommt und sich um das Sündenproblem kümmert, der wird auch Priester bzw. Hohepriester sein. Das Zweite, was wir in Vers 8 sehen, ist, dass er Knecht Gottes genannt wird. Das bedeutet, er wird Gott dienen, wie ein Knecht, wie ein Sklave. Er wird in allem gehorsam sein. Das Dritte, was wir sehen, auch in Vers 8, er wird Spross genannt werden. Ja, was ist ein Spross? Es ist so die kleine Pflanze, wenn gerade irgendwie so eine neue Pflanze aus der Erde kommt oder wenn so ein neuer Trieb am Baum aufsprost, das ist mit Spross gemeint. Und immer in den Propheten, wenn vom Spross die Rede ist, dann wird betont, dass er König sein wird aus dem Haus Davids. Das ist das, was mit Spross verbunden ist. Das heißt, wenn die Israeliten damals Spross gehört haben, dann haben sie sofort gedacht an einen neuen König auf dem Thron Davids. Damals war ja der Perserkönig der König. Aber hier wird von einem neuen König aus der Familie Davids geredet. Und das Vierte, was wir dann sehen in Vers 9, dieser Knecht, der kommt, wird ein Stein sein. Kann man sich ja noch vorstellen, aber dann hat der Stein eine Inschrift und wir lesen hier nicht, was da drauf steht. Und auf diesen Stein sind dann sieben Augen gerichtet. Was heißt das denn? Es bedeutet wohl, Gott liebt diesen Stein. Vermutlich ist der Name, der auf diesem Stein eingraviert ist, der Name Gottes. Und die sieben Augen bedeuten wohl, dass Gott ihn mit vollkommen liebevollen Augen anschaut. Wenn Gott jemandem sein Angesicht zuwendet, also jemand anschaut, dann ist das immer ein Zeichen für Gottes Liebe. Und die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Das heißt, Gott liebt diesen Stein vollkommen. Die Bilder sind nicht ganz leicht zu verstehen, aber so viel, und ich möchte das jetzt zusammenfassen, erfahren wir in den Versen 8 und 9. Es kommt einer und er wird die Sünde des Volkes an einem Tag wegnehmen. Und dieser eine wird Priester und Knecht und Sprosskönig und Stein sein. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie passen denn diese Bilder zusammen? Gleichzeitig Knecht und König, gleichzeitig fester, harter Stein und zarter Spross, gleichzeitig Priester und König. Im alten Israel waren beide Ämter immer streng getrennt. Es gibt nur einen, auf dem das alles zutrifft. Und es ist einer, der übrigens auch Jeschua oder Josua heißt, wie der Hohepriester. Nur auf Griechisch sprachen das die Leute anders aus. Jesus, ganz Gott und ganz Mensch. Ein Knecht, der seinem Vater bis zum Tod am Kreuz gehorsam war. Und gleichzeitig König, der sein Reich aufrichtet, den Tod besiegte und jetzt zur Rechten Gottes sitzt und über alles regiert. Ein fester, unverrückbarer Stein, an dem die einen sich zwar so gestoßen haben, dass sie zu Fall gekommen sind, aber der dabei das Eckstein und das Fundament der Gemeinde geworden ist. Gleichzeitig ein kleiner Spross, der keine Gestalt und Hoheit hatte, wie Jesaja schreibt, der seine Kraft und Macht für eine Zeit weitgehend verbarg, einer, der oft sehr schwach wirkte, wenn man ihn hier auf der Erde angeschaut hatte. Einer, der Priester wurde und für uns vor Gott steht, als erster und einziger Priester aller Zeiten schon von Anfang an mit weißen Kleidern bekleidet. Der als wunderbarer Hohepriester jeden Moment für uns eintritt. Und der gleichzeitig König über die ganze Welt wurde. Der dafür sorgt, dass kein Haar von deinem Kopf fällt, ohne dass er es will. Der als König die ganzen Verheißungen an die Familie Davids erfüllt hat. Und der endlich der perfekte König ist. Knecht und Herrscher, Stein und Spross, Priester und König. Durch ihn hat Gott dafür gesorgt, dass das mit den neuen Kleidern für Jeschua kein Trick war. Keine Abkürzung nach dem Motto, Schwamm drüber. Nein, diese weißen Kleider, die hat er sich etwas kosten lassen. Wie der Bankberater sich etwas kosten lassen würde, wenn er die Raten der Familie übernehmen würde. Deine weißen Kleider, mit denen du jetzt vor Gott stehst, die hat Gott sich etwas kosten lassen, und zwar seinen einzigen Sohn. Der, von dem er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der, auf den seine 7 Augen gerichtet sind, weil er ihn so liebt. Ihn hat er aus Liebe zu dir opfern lassen, damit du, wie Jeschua, in weißen Kleidern vor ihm stehen kannst. Und deswegen ist mit den weißen Kleidern auch nicht Schluss. Jesus hat nicht einfach nur dafür gesorgt, dass du jetzt weiße Kleider trägst, damit du nicht mehr von deiner Sünde verurteilt wirst. Nein, er hat viel mehr gemacht. Er hat dich zurückgeführt in die Gemeinschaft mit Gott. Er hat sie wiederhergestellt. Eine Gemeinschaft, die du jetzt schon im Gebet und im Wort Gottes und in der Gemeinde erleben kannst. Aber eine Gemeinschaft, die du vor allem dann erleben wirst, wenn Jesus uns den neuen Himmel und die neue Erde geschenkt haben wird. Und damit endet der Abschnitt. Vers 10. An jenem Tag spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einander einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Man wird sich gegenseitig einladen in seinen eigenen Garten. Das war damals ein bekanntes Bild in der Kultur für ein Leben in völligem Frieden, völliger Ruhe, völligem Glück. Und das Bild funktioniert doch auch heute noch, oder? Gibt es in dieser Welt viel Schöneres, als irgendwo an einem lauen Sommerabend im Garten zu sitzen und einfach ohne Sorgen zusammen mit Leuten, die man gern hat, zu lachen, zu essen und zu trinken? Solche Momente sind hier in diesem Leben sehr selten. Aber sie werden einmal dein Alltag sein. Im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Mit weißen Kleidern, die du tragen wirst. Und vielleicht sitzt du ja heute Morgen hier und merkst, ich habe gar keine weißen Kleider an. Meine Kleider sind immer noch schmutzig. Und wenn das so ist, dann fordere ich dich auf, komm zu Jesus. Kehre bewusst um von deinem Leben ohne Gott und vertraue Jesus. Glaube an ihn und dann darfst du wissen, dass Jesus Christus auch dir ein weißes Kleid geschenkt hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und glaubst ganz fest, dass du ein weißes Kleid trägst. Aber da meldet sich diese Stimme, die dir sagt, schau doch dein Leben in der vergangenen Woche an. Schau doch mal hin, wie schmutzig du bist. Im Vergleich zu den richtig reifen Christen bist du ein völliger Versager. Und die Wahrheit ist, weder du noch der richtig reifste Christ, den du kennst, hat von sich aus weiße Kleider an. Die weißen Kleider, die geschenkt werden, die brauchen alle Menschen. Sie sind für alle Menschen ein Geschenk. Und die Stimme, die dir den Zweifel einredet, ist der Teufel. Der, der dich Tag und Nacht vor Gott anklagt, wie er Jeschua angeklagt hat. Der, der dich vor dir selbst auch immer wieder anklagt und deinen Blick versucht, von Jesus wegzulenken, hin auf dein eigenes schmutziges Herz. Weg von den weißen Kleidern, die dir Jesus geschenkt hat, hin auf die schmutzigen Kleider, die du eigentlich trägst. Und wenn du merkst, dass er damit Erfolg hatte und du vielleicht an dir selbst und an Gott verzweifelst, dann predige zu dir selbst das Evangelium. Vielleicht so. Wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn. Begnadigt mich. Amen.